sagte, ha, in der Vergangenheit. Übersetzung. Darauf breitete sich ein gleißendes Licht in alle Richtungen aus, und es war so grell, dass Arjuna sein Leben in Gefahr sah und sich an Sri Krishna, den Herrn, wandte. Jetzt hören wir, was Arjuna zu Krishna sagte, als Ashwatthama diese vernichtende Kernwaffe geschleudert hatte, den Brahmastra, ohne zu wissen, wie man so eine solche Waffe zurückzog. Arjuna uvacha, Krishna, Krishna, Mahabaho, Bhaktanam, Abhayankara, Tvameko, Dayamananam, Apavargo, Sisangshrite. Das ist so ein nicer Vers, bitte wiederholt. Krishna, Krishna, Mahabaho, Bhaktanam, Abhayankara, Tvameko, Dayamananam, Apavargo, Sisangsrite. Arjuna sagte, Krishna, o Herr, du bist die allmächtige Persönlichkeit Gottes. Deine verschiedenen Energien kennen keine Grenzen. Daher bist nur du fähig, die Herzen deiner Geweihten furchtlos zu machen. Jeder, der von den Flammen der materiellen Leiden umgeben ist, kann den Pfad der Befreiung nur in dir finden. Erläuterung. Arjuna ist sich der transzendentalen Eigenschaften Sri Krishnas bewusst. Er hatte diese bereits während des Kurukshetra-Krieges, an dem sie beide teilgenommen hatten, kennengelernt. Aus diesem Grund ist Arjunas Darstellung von Krishna maßgeblich. Krishna ist allmächtig. Und er ist besonders der Grund der Furchtlosigkeit seiner Geweihten. Ein Geweihter des Herrn ist immer furchtlos, weil er weiß, dass er vom Herrn beschützt wird. Das materielle Dasein lässt sich mit einem lodernden Waldbrand vergleichen, der durch die Gnade Sri Krishnas gelöscht werden kann. Der spirituelle Meister verkörpert die Gnade des Herrn. Ein Mensch, der in den Flammen des materiellen Daseins verbrennt, kann den Regen der Gnade des Herrn durch das transparente Medium des selbstverwirklichten spirituellen Meisters empfangen. Der spirituelle Meister kann durch seine Worte in das Herz des leidenden Menschen eindringen und transzendentales Wissen eingeben, das allein das Feuer des materiellen Daseins zu löschen vermag. Namaum Vishnu Paraya Krishna Prestaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavari Paskatyade Shatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Garada Yasari Go Bhaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Arjuna sagte, Krishna, o Herr, du bist die allmächtige Persönlichkeit Gottes. Deine verschiedenen Energien kennen keine Grenzen. Daher bist nur du fähig, die Herzen deiner Geweihten furchtlos zu machen. Jeder, der von den Flammen der materiellen Leiden umgeben ist, kann den Pfad der Befreiung nur in dir finden. In der Erläuterung erklärt Srila Prabhupada, dass Furchtlosigkeit nur von Devotees Krishnas erreicht werden kann, die Zuflucht gefunden haben bei den Lotusfüßen Krishnas. Als Srila Prabhupada gerade geboren wurde, sagte seine ging es darum, einen geeigneten Namen für Srila Prabhupada zu finden. Und seine Mutter, Rajeshwari, schlug einen Namen vor, der sich besonders auf den Tag von Prabhupads Erscheinen bezog. Srila Prabhupada ist an Nandotsava erschienen, einen Tag nach dem Erscheinen von Sri Krishna. Diesen Tag nennt man Nandotsava, übersetzt ins Deutsche etwa das Festival von Nanda. Denn Nanda, der Vater Krishna, hatte an diesem Tag viele Millionen von Kühe weggegeben, aus Freude darüber, dass seine Frau Krishna zur Welt gebracht hatte. Nun, Rajeshwari, Prabhupads Mutter, schlug anlässlich dieses glücksverheißenden Tages vor, dass man das Kind Nanda Dulal nennt. Nanda Dulal heißt der Liebling von Maharaj Nanda. Aber Gormohan, der Vater Srila Prabhupads, war damit nicht einverstanden und schlug einen anderen Namen vor. Der Name, den er vorschlug, war Abe. Er soll Abe heißen. Jemand, der furchtlos ist. Abe Charan. Jemand, der furchtlos ist. Und in Prabhupads Leben hat sich dieser Name bewahrheitet. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, der spirituelle Meister von Srila Prabhupada, hat diesen Namen nicht verändert bei der Einweihung, sondern nur noch Abe Charan hieß er vorher, Abe Charanada Vinda hat er denn dran gehängt. Also derjenige, der furchtlos geworden ist, weil er Zuflucht gefunden hat bei den Lotusfüßen Krishnas. Dieser Name ist sehr treffend, denn als Srila Prabhupada nach Amerika fuhr, um die Mission unserer Parampara zu erfüllen, musste er wahrlich furchtlos sein. Furchtlos, was sein eigenes spirituelles Leben betraf, und furchtlos, was einfach die Umstände betraf. In der Vergangenheit hatten sich Sannyasis geweigert, den Ozean zu überqueren und in das Land der Fleischesser, so wurde der Westen betrachtet, zu gehen, weil sie Angst hatten um ihr spirituelles Leben. Als Prabhupada predigte in Amerika, musste er zum Teil erdulden, wie seine Gastgeber Fleisch in dem Kühlschrank aufbewahrten, in dem er sein Gemüse aufbewahren musste. Prabhupada hat das erduldet. In San Francisco können wir folgende schockierende Szene sehen vor unserem inneren Auge. Prabhupada hat die Lecture gegeben und in der Lecture hat immer ein Verrückter dazwischen gerufen, um zu stören. Der stand schwer unter dem Einfluss von Drogen. Und es spitzte sich so zu, dass der also keinen Frieden gab und dermaßen aggressiv wurde, dass er Srila Prabhupada hat sich gezwungen sah, die Sache irgendwie zu lösen. Und was er tat, ist, er zerteilte einen Apfel in mehrere Teile, wie es immer gemacht hat, macht. So am Ende des Kirtans hatte Prabhupada Prasadam verteilt und er hatte nicht die Möglichkeit, Prakoras oder Halava oder Lassi zu machen, wie wir es machen bei unseren Predigen. Er war ganz allein auf sich gestellt, er zerteilte einen Apfel und verteilte den. Und reichte dann als Ersten dem Verrückten das Prasadam. Aber neben dem Apfelstückchen legte er das Messer. Der Verrückte sollte wählen zwischen dem Apfel und dem Messer. Stellt euch bitte mal die Situation vor. Ich weiß, wir haben viele Bhaktas und hier, die noch nicht predigen. Natürlich auf Harinam erlebt man manchmal, wie Menschen mit aggressiven Gedanken vorbeiziehen und vielleicht ein Schmähwort rufen zum Harinam. Die älteren Devotees, die haben alle diese Situation schon gehabt, zum Beispiel auf Rock'n'Roll-Festivals, wo plötzlich ein Hells Angels ein Messer aufzieht und einen bedroht mit dem Messer. Das sind Situationen, wo man wirklich festhalten muss in seinen Krishna-bewussten Überzeugungen. Und das war also jetzt die Situation. Er reichte ihm ein Messer. Wähle! Der Verrückte starrte ihn für kurze Zeit an und seine Augen senkten sich dann unter Prabhupads Blick und er wählte sich die Äpfel, worauf ein erleichtertes Stöhnen von den Zuhörern ausging. Das waren die Situationen, in denen Srila Prabhupada diese Bewegung etablierte, allein auf sich gestellt, völlig furchtlos. Er musste auch in den Anfangszeiten sehen, dass seine Schüler sehr wenig Fortschritte, sehr bedingt waren. Als Srila Prabhupada anfing zu predigen, hatte er das Maxim oder stellte er die Regel auf, dass die Schüler 64 Runden am Tage chanten sollten. Das war, was Srila Bhaktisiddhanta Saraswati seinen Schüler angewiesen hatte. Und das war auch vorher im Vaishnavatum der Fall. Diese 64 Runden leiten sich ab von einem Ausspruch von Chaitanya Mahaprabhu. Aber seine Schüler fingen an, mit ihm zu verhandeln. Wir können nicht 64 Runden am Tag chanten, wir sind zu rastlos. Und so haben seine Schüler mit ihm verhandelt, sodass es auf eine Zahl kam, die wir alle kennen. Es war schwierig für Srila Prabhupada. Manchmal hat er geweint in den Nächten über die Schwierigkeiten, die seine Schüler hatten. Er konnte nachts nicht schlafen. Und er sagte, ihr Westler habt zwei permanente Krankheiten. Ihr seid unglaublich angehaftet an Sexualität und streitet euch immer. Das war Prabhupads Diagnose, seine Pulsdiagnose über die Krankheiten des westlichen Menschen. Sehr körperbewusst und sehr der Sexualität verhaftet und sehr streitlustig. Trotzdem war Prabhupada sehr barmherzig. Einmal, als sich das zuspitzte, Prabhupada hatte die Schüler verheiratet und erlebte dann etwas, was für ihn völlig aus dem spirituellen Verständnis völlig schwierig zu verstehen ist, nämlich dass sich die Schüler trennten, die frisch Verheirateten trennten, eine Scheidung machten. Das ist aus dem spirituellen Verständnis deswegen nicht gut, weil wir verstehen, dass wir nicht genießen können in dieser Welt, ganz gleich in welchem Ashram wir sind, als Sannyasi oder als Brahmachari oder Grihastha. Und wenn jetzt eine Ehegemeinschaft eingegangen wird, eine heilige Ehegemeinschaft vor den Deities und vor dem spirituellen Meister, und dann sich die Schüler, oder warum die Schüler, die Menschen dann trennen, ist das sehr unspirituell, weil sie nicht verstanden haben, dass sie aneinander wachsen und reifen können, dass sie an den Stärken des anderen wachsen können und an den Schwächen des anderen reifen können. Nicht? Sie haben praktisch nicht das Verständnis einer spirituellen Ehe aufgenommen und sind unvorbereitet in diesen Ashram reingeschlittert mit einem falschen Verständnis von dem, was es ist. So Prabhupada sagte zu der Zeit, als er das erste Mal hörte, dass sich Schüler trennen würden, also etwas taten, was völlig unspirituell ist und ein schlechtes Verständnis von einem Ashram, dem Grihastha Ashram, mit sich bringt. Er war so enttäuscht einfach, dass er sagte, ich habe mir das notiert, ich gehe zurück nach Vrindavan, ich bin ein Sannyasi, warum muss ich solche Dinge hören? Das war so. Prabhupada, das möchte ich herausfiltern heute Morgen im Zusammenhang dieses Textes. Srila Prabhupada hat also für sich selber auch ein großes Opfer dargebracht, um zu predigen und dadurch, durch sein großes Opfer, ist bei uns es so weit gekommen, dass sich die lodernden Flammen unseres materiellen Daseins senken konnten und vielleicht bei einigen von unseren Devotees schon fast zum Stillstand gekommen sind. Nicht? Dieses ist damit gemeint, dass Krishna, jeder, der von den Flammen des materiellen Daseins umgeben ist, kann den Pfad der Befreiung nur in dir finden. Wie kann man diesen Pfad der Befreiung, der einen von den Flammen des materiellen Daseins befreit, finden? Durch die Barmherzigkeit eines echten spirituellen Meisters, der in der Schülernachfolge steht und durch seine Unterweisung uns ein spirituelles Fundament gibt zum Handeln. Gut, das ist der erste Teil dessen, was ich heute gerne erklären möchte. Ich möchte heute auch die Gelegenheit wahrnehmen, unseren Devotees hier in Nugormandala einen kleinen Einblick noch zu geben in verschiedene Predigerprogramme. Wie ihr wisst, gibt Gadadha schon seit langen Jahren, nicht langen Jahren, seit 2 Jahren oder so, regelmäßig Predigerprogramme an den Universitäten Deutschlands, die sehr gut aufgenommen werden und zum Teil auch Bhaktas aus dem Universitätsbereich inspirieren. Hat jetzt ein Seminar auf Burg Weißenstein einberufen, wo viele seiner akademischen Kontakte kommen, zu einem Symposium. Das erste Tattva Viveka Symposium. Hat einen Professor eingeladen, ein Schüler von Professor Weizsäcker kommt. Ihr wisst, der Bundespräsident Weizsäcker hat einen Bruder, Karl Friedrich heißt der. Er ist ein bekannter Physiker, weltbekannter von internationalem Rahmen, und einer seiner Schüler kommt. Es ist interessanterweise, die Deutschen sind gar nicht so ohne Connection mit Indien, hat in Indien auch studiert, er ist an der Universität Dortmund tätig als Professor und hat auch einen indischen Namen, er hat Sanyas angenommen, Swami-Namen. Wir sind total interessiert, ihn zu kennen, ihn vielleicht in Bezug. Es gibt, mal sehen, also hoffentlich ist er kein Mayavadi, aber wahrscheinlich. Und in diesem Rahmen sind dann, es geht da um morphogenetische Felder und um alle möglichen Dinge, und in diesem Rahmen geht es auch um das Thema spirituelle Psychologie. Und auch einmal ein anderes Thema, die Naturgesetze des spirituellen Lebens. Es gibt ja Naturgesetze, die Materie regulieren, und auch Naturgesetze des spirituellen Lebens. Und ich möchte gerne versuchen, heute euch einige Auszüge aus diesem Vortrag zu präsentieren. Einfach um es zu gehen. Es wird allerdings ein bisschen auf einer anderen Ebene sein, als das, was vorhin gesagt wurde. Ihr müsst also jetzt einen Umschalter finden, klick, und euch vorstellen, ihr sitzt in einem solchen Symposium. Ich werde aber mich bemühen, um eine Ausdrucksweise zu finden, die eben nicht so total so weg von den normalen Ausdrücken ist. Es ist so, dass es in der modernen Wissenschaft, hier könnte man in diesem Kreise wohl am besten ansetzen, bereits ein Verständnis gibt von einer sogenannten tiefen Ordnung. Eine tiefe Ordnung ist, damit meinen die Physiker, dass hinter den Molekülen und Atomen, die wir messen können, Gesetze stehen, die diese Dinge, die Materie kontrollieren. Ein sehr bekannter Physiker David Bohm hatte ein Experiment gemacht, mit dem man es am einfachsten darstellen kann. Er hat gesagt, er hat ein Fass aus Öl genommen, in das er einen Tintentropfen reingetan hat und dieses Fass dann sich drehen lassen um eine Achse. Darauf ist natürlich das Öl, der Öltropfen, hat sich verbreitet im Öl, hat so Schlieren gebildet, so ja, Ölschlieren sagt man, ich weiß nicht, ob das ein bekannter Ausdruck ist, so Fäden könnte man auch sagen, Ölfäden. Und die haben sich dann verbreitet durchs Öl. Und bisher hat man keine Gesetze gefunden, nachdem sich das verbreitet, und hat gesagt, das geschieht unter den Gesetz des Zufalls. Es ist ganz willkürlich, wie die Fäden sich ziehen. Dann hat der Physiker jedoch dieses Experiment umgekehrt. Das heißt, das Fass in die entgegengesetzte Richtung rotieren lassen. Und da ist etwas geschehen, was die ganze physische Welt in Aufregung gebracht hat. Und zwar haben sich nicht, wie man annehmen lassen sollte, die Fäden weiter verbreitet irgendwie, so durcheinander, rein zufällig, sondern sie sind genau die gleiche Bahn, die sie genommen haben, zurückgekommen und haben sich verdichtet in dem Öltropfen. Es besteht also eine Art Gesetzmäßigkeit, hat man gemerkt, nachdem sich die Materie richtet. Eine Art tiefe Ordnung. In den Upanishaden, besonders der Chandogya Upanishad, gibt es hierfür eine Lehrgeschichte, die den Physikern der modernen Zeit hilft, die tiefe Ordnung erstmal zu verstehen, dass sie tatsächlich da ist, und dann Hinweise gibt, wodurch diese tiefe Ordnung begründet ist. Und zwar handelt die Lehrgeschichte von einem jungen Mann namens Svetaketu, der von seinem Meister lernt und eines Tages dann die Lehrausbildung beendet hat. Svetaketu ist aber sehr arrogant. Er hat einen schlechten Charakter, unglaublich gebildet, aber eingebildet. So, der Meister fragt ihn: So, Svetaketu, hast du das gelernt zu denken, was nicht zu denken ist? Hast du das gelernt auszudrücken, worüber man nicht sprechen kann? Hast du die implizite Ordnung gefunden? Svetaketu sagt: Wovon redest du, Meister? Etwas, was man nicht verstehen kann, kann nicht ausgedrückt werden. Und es gibt nichts, was wir nicht durch Analyse verstehen können. Deswegen kann alles ausgedrückt werden. Geh hin zu diesem jetzt weiß ich nicht das Sanskrit-Wort, Banyanbaum, und bring mir eine Frucht. Und der Svetaketu geht hin und kommt mit einer Frucht zurück. Und der Meister sagt ihm: Schneide die Frucht auf und sage, was du jetzt siehst. Svetaketu sagt: Ich sehe eine Schnittstelle und das weiße Fruchtfleisch. Ist das alles, was du siehst, mein Kind? Svetaketu fängt an, den Kern aufzuschneiden. Also ich sehe das Äußere des Kernes, sagt er ein bisschen agitiert, und das weiße Innere des Kernes. Ist das alles, was du siehst, Kind? Ja. Du siehst, aber du siehst nicht, sagt daraufhin der Meister. Siehst du nicht den Baum da drin? Haha. Und in dem Kern, in dem Samen, siehst du da nicht den Baum, der wieder Samen hat, in dem unzählig viele Bäume drin sind? Das sind die Gesetze Gottes, die dort drin sind, die diese Welt regulieren, und die kannst du nicht auf diese Weise sehen. Deswegen siehst du nicht, mein Sohn. So, das ist eine Geschichte aus den Upanishaden. Prabhupada spricht über dieses Beispiel. im dritten Kanto, wo er sagt, dass Gottes Achintya Shakti, seine unvorstellbare Kraft, darin wirkt, dass er einen Samen schafft, in dem wieder ein Baum drin ist, in dem tausende von Samen drin sind und viele tausende von Bäumen. Findet ihr es nicht wunderbar? Ein kleiner Zitronenkern, den ihr nachlässig auf das Plate spuckt, ein kleiner Zitronenkern birgt unglaubliche Energie mit sich, weil eine innere Energie, eine tiefe Ordnung, die da gesetzt ist, durch den höchsten persönlichen Gott, der da dort waltet. Ein kleiner Zitronenkern bringt die größten Physiker ins Kratzen, weil die kratzen ihre Köpfe, weil sie die implizite oder tiefe Ordnung, sagt man, von ihm lernen können. Die Wissenschaft heutzutage hat es gelernt, alles zu messen und zu analysieren mit bestimmten Verhaltensweisen. Sie haben aber nicht die tiefe Ordnung, die Achintya Shakti, die Kraft Gottes gesehen. Erwin Schrödinger, wer kennt Erwin Schrödinger von euch? Kannst du mir vielleicht helfen? Ich weiß, dass der über eine Quantenphysik, was ist sein Fachbereich? Quantenphysik. Hier. Nobelpreisträger der Quantenphysik hat dies gesagt in seinem Artikel. Ich habe auch nicht die Überschrift, die muss ich auch noch finden. Am schmerzlichsten in der Wissenschaft ist das völlige Schweigen unseres ganzen naturwissenschaftlichen Forschens auf unsere Fragen nach Sinn und Zweck des ganzen Geschehens. Je genauer wir hinsehen, umso zweckloser und sinnloser kommt es uns vor. Nicht? Er sagt also, wir können diese tiefe Ordnung, diese Ordnung Gottes nicht erkennen, und wir können den Sinn, der in die Welt gesetzt ist, nicht erkennen. Ich möchte euch in diesem Zusammenhang gerne ein Beispiel geben, wie man alles untersuchen kann, aber nicht dem Sinn auf die Fährte kommt. Lasst uns, wenn ihr zum Beispiel dieses Buch untersucht, wenn wir das der Wissenschaft geben zur wissenschaftlichen Untersuchung, so könnte man zum Beispiel die Dicke des Buches messen, das Buch wiegen und herausfinden, es eignet sich zur Schallisolierung. Sie könnten auch anders machen, ein bisschen subtiler werden. Sie könnten versuchen, die Buchstaben zu zählen, wie viele Male das R vorkommt, wie viele Male das A vorkommt, wie viele Male das J vorkommt, wie viele Male das V vorkommt und eine bestimmte Statistik erheben. Aha, der Buchstabe A kommt in diesem Buch 1 Million. Ich weiß nicht, wie viel. Keine Ahnung, wie oft er vorkommen kann. Und die könnten dann nach den Statistiken sogar dazu kommen, Worte zu bilden. Aber würden sie damit das Buch erkannt haben? Nein. Erst in dem Augenblick, wo sie anfangen würden, das Buch zu lesen und meine mühsamen Versuche, Vorlesungen zu geben, verstehen würden und da müssten sie überhaupt erstmal Leseunterricht nehmen in der Satchinandan Swami Schreibschule, weil das sehr schwierig für Außenstehende zu entziffern ist. Nicht? Erst dann könnten sie den wirklichen Sinn des Buches erkennen. So geht es der modernen Wissenschaft in ihrem Versuch, die Welt zu erklären. Sie haben es noch nicht, sie haben gemessen, dass es sich für verschiedene Dinge wie das Herstellen von Parfum eignet oder das Herstellen von Atombomben. Aber sie haben noch nicht den Sinn und Zweck des Daseins erkannt und sind deswegen unwissenschaftlich. In der modernen Wissenschaft spricht man von drei Arten von Wissen. Zum ersten Mal das Herrschaftswissen. Herrschaftswissen ist, dass das Motiv desjenigen, der sich Wissen ereignet, darin besteht, etwas auszubeuten. Zum Beispiel, wenn ich mir Herrschaftswissen über Vishwadev Prabhus Wohnung aneigne, würde ich untersuchen, wo liegt das Geld. Die Wohnung hat für mich Sinn und Zweck, weil es da Geld ist, was ich stehlen kann. Nicht? Wahrscheinlich ist, werde ich da nichts finden, weil Vishwadev nicht sehr entsagter Haushälter ist. Nicht? Das ist, oder warum, das ist jetzt ein blödes Beispiel, I'm sorry, das ist vielleicht auch dir peinlich, Vishwadev. Wenn, sagen wir mal, jemand will sich Herrschaftswissen über dieses Projekt aneignen, dann würde er herausfinden, wo liegt das Geld. Und weil für ihn ist wichtig, das Projekt auszubeuten. Nicht? Oder Herrschaftswissen über den Körper. Wie kann man am meisten Freude finden und am besten Leid vermeiden? Dann gibt es Orientierungswissen. Orientierungswissen heißt, wir wollen uns orientieren, um herauszufinden, wie wir in dieser Welt bestehen können. Nicht? Wir wollen nicht unbedingt ausbeuten und bestehlen und der Natur die Schätze nehmen. Wir wollen mit der Natur in Harmonie arbeiten. Also wir würden Orientierungswissen. Ich will das nicht so weit ausführen, weil das nicht so wichtig ist. Dann gibt es Wissen, was Krishna in der Bhagavad Gita, was die moderne Wissenschaft als wahrheitssuchendes Wissen bezeichnet und was Krishna in der Bhagavad Gita als Vada bezeichnet. Vada heißt, dass man versucht, um der Wahrheit willen, sich mit einer Sache auseinanderzusetzen. Man will wissen, was ist die Wahrheit, worum geht es. Ich möchte das jetzt, weil manche meiner Zuhörer abgelenkt abschauen und die nicht mehr Interesse haben an diesem Thema, das auf ein Thema bringen, was von Interesse in unserer lebensspirituellen Gemeinschaft ist. In der Bhagavad Gita sagt Krishna, ich bin die schlussfolgernde Wahrheit. Das ist Vada in Sanskrit. Es gibt drei Arten von Sprechen. Das erste ist Jalpa, dass man einfach nur spricht, um zu sprechen. Ihr kennt bestimmt diese Gespräche, wo ihr mit Menschen spricht, die einfach auf euch losreden. Lalalala. Und nur warten, bis ihr wartet dann auch nur, bis der zu Ende ist und redet dann auch auf den los. Das ist Jalpa. Dann gibt es Wissen oder dann gibt es Gespräche, wo man die anderen nur überzeugen will von seinem Standpunkt. Ist völlig egal, was richtig und was falsch ist, was der andere denkt. Man will einfach seinen Punkt durchpowern. Und dann gibt es Gespräche, wo man herausfinden will, gemeinsam ergründen will, was ist das Beste, was ist die größte, wie soll ich mich ausdrücken, was ist die Wahrheit hier in dieser Sache. Sehr oft gibt es die Situation, dass Devotees miteinander Schwierigkeiten haben oder Gruppen von Devotees unterschiedliche Meinungen vertreten. Das ist im Augenblick in unserer Bewegung noch so bei der heiklen Frage, die Rolle der Geschlechter und ihre gegenseitigen Aufgaben in unserer Bewegung. Das ist noch nicht, zumindest haben viele das Gefühl, es ist noch nicht zu Ende ausdiskutiert. Bei dieser Diskussion zum Beispiel könnte man, oder wenn Devotees unterschiedliche Meinungen vertreten, sollten wir das jetzt so machen oder sollten wir das so machen, könnte man lernen aus dieser Analyse. Man könnte, es nützt nichts, den anderen einfach zu überzeugen, einfach, sagen wir mal, seinen Standpunkt durchzubringen. Überzeugen ist gut, aber seinen Standpunkt durchzupushen, sondern man muss gemeinsam versuchen, die Wahrheit zu finden, der Wahrheit auf den Grund gehen, und dann kann man meistens eine Lösung finden, die für beide Seiten, entweder individuell oder als Gruppe, akzeptabel ist, solange alle bereit sind, eben auf dieser Ebene miteinander zu kommunizieren und zu korrespondieren. Diese Vada, diese Wahrheit zu finden, diese schlussfolgernde Wahrheit zu finden, das ist, Krishna sagt, ich bin diese schlussfolgernde Wahrheit. So. Um diese Wahrheit zu finden, so sagt Karl Friedrich von Weizsäcker, muss man so etwas praktizieren wie liebende Erkenntnis. Solange die Wissenschaft nicht lernt, Liebe zu lernen, das heißt Achtung und Respekt vor der Schöpfung, wird sie niemals den Sinn der Schöpfung erkennen. Solange die Menschen nicht lernen, Liebe zu Mutter Kuh zu entwickeln, werden sie immer schlachten, immer Herrschaftswissen über sie praktizieren. Nur mit Liebe kann man die Wahrheit finden. Und da, das ist denn der Absprungpunkt, da kommen wir dann zu der Bewegung für Krishna-Bewusstsein. Den Pfad der spirituellen Erkenntnis, den wir praktizieren, heißt Bhakti-Yoga. Und im Bhakti-Yoga gibt es einige Naturgesetze. Das erste Naturgesetz ist, dass nur Liebe Krishna anzieht. Nur in dem Herzen, wo eine liebevolle Haltung, eine zuneigungsvolle Haltung gegenüber den Devotees und gegenüber Krishna residiert, da ist Krishna angezogen. Chaitanya Mahaprabhu predigt einmal zu einem gefallenen Brahmana. Er sagt, Amogha, warum hast du es erlaubt, dass in deinem reinsten Ort, deinem Herzen, Neid sitzt? Warum hast du das erlaubt? Denn so kann Krishna nicht da sitzen. In einem Herz voller Neid und das mit der Controlletti-Mentalität ausgestattet ist, um es jetzt mal hochdeutsch zu sagen, nicht? In einem Controlletti-Herzen ist kein, da setzt sich Krishna nicht nieder. Auch in einem Herzen, wo Neid ist und Missgunst ist. Warum hast du es erlaubt, dass in diesem Ort, wo sich Krishna niedersetzen soll, Neid sitzt? Nur Bhakti, wenn da Bhakti im Herzen des Devotees ist, wird Krishna angezogen. Sonst ist Krishna nicht angezogen. Es gibt da so eine unglaubliche Geschichte von einer Pishima Goswami, eine Pishima heißt so viel wie Tante, ist eine sehr fortgeschrittene Vaishnavi in Vrindavan, die Sisi Gonitai verehrte, jetzt so Gonitai tätig. Und das war nicht immer so. Also sie war vorher eine Prinzessin gewesen und hatte einen Ausflug gemacht in die Nähe von Jaipur und kam dort jeden Tag zu einem Tempel, der von einem Balaram Swami verwaltet wurde, in dem diese wunderschöne Gonitai-Deti stand. Und weil sie eine Prinzessin war und diese Deti so gerne mochte, hat sie es arrangiert, dass jeden Tag 40 Kilogramm Milch verkocht wurden in Sweetreis, um den Detis von Gonitai zu dienen. Und das machte sie mit großer Anziehung. Sie war etwas mehr als einen Monat da und betete jeden Tag zu diesen Detis. Es passierte was Unglaubliches. Dann musste sie nach Hause kommen. Ihre Eltern schickten einen Brief und sie musste eben an den herrschaftlichen Hof zurück. Aber hatte in der Nacht einen Traum. In dem Traum erschienen ihr Lord Chaitanya und Nityananda und sagten, Chandra, ich habe mir das auch notiert, wie sie hieß, in dem vorherigen Leben, Chandra irgendwas, Chandra Sakshi, glaube ich, du willst weggehen? Was wird aber denn aus unserem Sweetreis? Und in dem Traum riss sie sich dann los. Lord Chaitanya packte sie aber an dem Anjali, heißt es beim Sari, wenn das so runtergeht, hier, was so über den Kopf ist, und hier ist, hielt da fest und sie riss sich dann los. Halt! Und der Sari riss. So am nächsten Morgen sie war sehr bewegt von diesem Traum. Am nächsten Morgen sagte sie dem Balaram Swami, du, Lord Chaitanya hat mich nicht gehen lassen im Traum. Könnten wir bitte mal den Altar aufmachen und sehen? Denn als ich aufgewacht war, fehlte dieser Fetzen Stoff in meinem Sari. Der muss irgendwo sein. Und sie ging dann hin zu dem, der Altar wurde aufgemacht und dort stand Lord Chaitanya und hatte den Fetzen von ihrem Sari in der Hand. Lord Chaitanya hatte sie nicht gehen lassen. Und dann war ihr alles klar, sie hat sich surrendered, sich ins Bhakti-Programm eingezogen. Bhakti-Programm, nicht ganz so, also sie hat gelernt und hat die Vaishnava-Etikette gelernt und ist ein Devotee geworden. Sehr reine Devotees, gibt ihre Deities noch immer zu besuchen in Vrindavan. Die werden dort noch immer verehrt. Sie ist lange schon gestorben. Dann war sie schon in Vrindavan mit diesen Deities und hat sie regelmäßig verehrt. Da konnte sie sie nicht verehren, weil sie 100 Jahre alt war und hatte einem Schüler von sich gesagt, bitte verehr sie. In der Vaishnava-Tradition hat auch Janavi Schüler gehabt und Hemalata Thakurani und viele große Vaishnavis. Und sie sagte also im Schüler, verehre sie. Und da war der Winter. Und Schüler verehrte sie. Und dann erschien ihr plötzlich Lord Chaitanya wieder im Traum und sagte, wir haben eine unglaubliche Erkältung gekriegt. Du musst uns weiter verehren. Der kann das nicht so gut. Und sie ist dann runtergegangen zu den Deities und hat den Pujari gefragt, ihren Schüler, was hast du den Deities gegeben? Ja, Joghurt. Joghurt? Die sind so delikat, Gornitai. Kannst du doch nicht Joghurt im Winter geben? Das kühlt doch den Körper völlig aus. Da kriegt man doch einen Schnupfen von. Was, ein Schnupfen? Die Deities sind doch aus, ich weiß es nicht, aus Holz vielleicht, aber die können doch keinen Schnupfen kriegen. Ach, du hast kein Vertrauen in Gornitai, sagte Pishima ganz aufgebracht. Und dann ging sie zu den Deities hin, sie war also auf einer Ebene, und sagte, zeigt ihm doch. Und in dem Augenblick schneuzte Gornitai. Nicht? Und Pishima nahm dann ein kleines Tuch und da war Schleim drin, hat den Schnupfen. Der Pujari sah davon aber nichts. Was er aber rochen konnte, war ein göttliches Aroma in der Luft. Denn wenn der Herr ausschneuzt, ist es nicht wie bei einer gewöhnlichen Lebewesen, wo vielleicht noch der Geruch der schlecht verdauten Pizza von der vorherigen Nacht durch die Luft wabert, nicht? Sondern es kommt ein aromatischer Duft sozusagen raus. So, Krishna ist angezogen zu seinen Devotees. Srila Prabhupada, durch seine Bhakti im Herzen, ist Krishna in so vielen Tempeln überall auf der Welt erschienen und hört dort die Gebete der Devotees an. Srila Prabhupada, Deities, ihr wisst, da gibt es viele Lilas, die mit unseren Iskon-Deities erzählt werden. Es wäre vielleicht mal interessant, darüber ein Buch zu verfassen. Krishna wird angezogen von der Liebe und von der Bhakti im Herzen. Nur so kann man Krishna verstehen und nur so kann man die tiefe Ordnung, die Krishna in diese Welt gesetzt hat, verstehen. Wenn man Krishna bewusst ist, versteht man, dass diese Welt mit all ihren Ereignissen nur dazu bestimmt ist, uns zurück zu Krishna zu bringen, sodass wir erkennen, unseren Fehler erkennen, wir können nicht getrennt von Krishna existieren, wir können nicht getrennt von Krishna genießen. Diese Welt ist zur Erleuchtung bestimmt. Deswegen heißt sie auch Maya. Maya heißt in einer anderen Übersetzung Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit Gottes für die gefallenen Seelen, dass wir uns reformieren können und wieder anfangen können zu verstehen, Krishna. Du bist hinter allem. Du bist die allmächtige Persönlichkeit Gottes. Deine verschiedenen Energien kennen keine Grenzen. Ja. Hare Krishna, hier möchte ich enden. Hoffentlich war es nicht zu abrupt, der Bruch zwischen dem ersten und dem zweiten Teil, aber hängt irgendwie auch ein bisschen zusammen. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen? Welche Geschichte von Sweta Ketu? Mit Pishima. Die kommt aus dem Buch, weiß ich gar nicht, ich habe sie von Lokanath Swami gehört. Aber ich denke, dass sie aus dem Buch, ich habe ihn gefragt, woher die kommt. Da gibt es ein Buch in Vrindavan, Bhaktamala heißt das. In diesem Bhaktamala sind die Lebensläufe von großen Vaishnavas drin. Jagannathas Babaji ist da drin. Ich habe Auszüge mal gesehen davon. So eine Biografie. Wird bestimmt eines Tages auch über die ISKCON geschrieben werden. Da gab es einmal den. Ja? Control Hell. Ja. Ja. Und den auch sagen muss zum Teil. Da muss man, wenn es einem ernst darum geht, herauszufinden, in welcher Mentalität man diesen Service tut, ob nicht vielleicht doch ein bisschen von dieser Ishvara Bhava da ist, dieser Wunsch, andere zu kontrollieren, muss man seine Motive einfach untersuchen. Wenn man dieses Motiv hat, anderen wirklich zu helfen, dann ist es sehr, sehr wichtig. Ein Leader muss, wie heißt es so schön? Eine Definition von einem Leader habe ich mal gehört. Ist allerdings nur auf der relativen Ebene von Sefton Davis. Er weiß, wo es längst geht, und er hat die Fähigkeit, andere davon zu überzeugen, wo es längst geht. Und manchmal muss man kontrollieren. Kommt auf die Motive drauf an. Ich weiß, dass das ist etwas, was jeder, was nur du selber rausfinden kannst. Und vielleicht mit Devotees, die dir nahestehen und deren, die dich gut kennen, die können dir vielleicht Hinweise geben. Aber da, das ist sehr schwierig, die Motive zu finden. Srila Prabhupada hat ist der Leader der ISKCON und der hat alles im Detail festgesetzt, aber sicherlich klar. Da muss man einfach sehen, ob man helfen möchte. Ein Leader muss immer sehen, dass er verbunden ist. Wenn ein Leader sich löst aus der Verbindung von anderen Vaishnavas, also von seinen Autoritäten, seinem spirituellen Meister, dann ist es schwierig. Leader bedeutet, Follower zu sein. Wenn ein Leader ein guter Follower ist, dann wird er meistens nicht in diese Mentalität des Kontrollierens reinkommen. Das hat Prabhupada einmal so gesagt, Leader means he is a follower. Aber wenn er Schwierigkeiten hat, dann wird er sich unter Umständen isolieren und dann wird Krishna das korrigieren. Du hast schon, jetzt, ich muss die nach der Reihenfolge gehen. Ich komme aber gleich auf dich zu. Das war ein Ölfass mit einem Tintentropfen, weiß ich genau, Sadaput Prabhu hat darüber gesprochen. Ja, das kann man weiter erzählen. Das ist bekannt, ich habe es auch von Gadadha auseinandernehmen lassen und er hat gesagt, man kann es weiter erzählen, es ist super stichfest. Ja. Gibt es bestimmt, aber ist mir nicht, du meinst, wie das biologisch funktioniert, oder? Kann ich dir nicht sagen. Aber was die tun ist, die kriegen eine Mischung aus Wasser und Milch und ziehen daraus die Milch. Und das wird als Beispiel genommen für jemanden, der die Essenz nehmen kann. Die Wolke. Ja, ist interessant. War doch mal so ein. Manchmal ist man enttäuscht, wenn man mit diesen Beispielen zu der modernen Naturwissenschaft kommt. Ich weiß, dass Frau Zöpel ist eine Frau, die große Schwierigkeiten hat mit der Bhakti-Tradition, die
hatte, da gibt es ja in dem Bhagavatam die Aussage, dass Maharaj Parikshit von einer geflügelten Schlange gebissen worden ist. Und ist die zu irgendeinem Zoo einer deutschen Großstadt gegangen und hat gefragt, gibt es geflügelte Schlangen? Und niemand konnte ihr sagen, das war nicht und in keine Enzyklopädie drin und so weiter. Und also Brems Tierleben oder was es da gibt. Nicht? Und da hat sie geschrieben, dass unsere Philosophie nur so Rumerzählerei ist und keine Substanz hat. Aber Jaivataka Maharaj sagte, er hat solche schon mal gesehen. Muss wild aussehen. Die kommen manchmal und die sind auch giftig. Die kommen so angesegelt und die suchen sich dann ein Opfer und beißen die. Navina, du scheinst auch davon gehört zu haben. Man sieht sie im Mayapur. Hast du sie schon mal gesehen, wenn ich fragen darf? Die haben sie gesehen und die spinnen nicht. Also. Aha. Aha. Ja. Ja, ja. Ja, ja. In Deutschland gibt es nur geflügelte Worte. Aber hier gibt es, das ist geflügelter Hass eigentlich. Ne? Das ist schlimm. Stell dir mal vor. Deswegen, da sieht man, wie neidisch Schlangen sind. Oh, die wachsen da am Leben. Oh, danke für die. Das wusste ich jetzt noch nicht so. Jetzt haben wir ein anderes Phänomen. Also mit dem Schwan haben wir es noch nicht. Aber ja. Wie bitte? Anscheinend, ja. Ja, ja, Elvis, mach die Türen zu, wenn die kommen. Ne? Gut, Navina, du hattest noch einen. Facilitator, der etwas ermöglicht, ja, 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 ja. 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 Ja, danke für den. Ja. Yes. Es ist eigentlich, wenn man sich das Leben Prabhupads anguckt, gerade diese Beispiele, da gibt es ja unzählig viele Beispiele, wo Srila Prabhupada wirklich out of his way geht, nicht, um es irgendwie ja, möglich zu machen, dass die Devotees Krishna-Bewusstsein praktizieren. Ja. Ja, das merkt eigentlich jeder Leader nach einer gewissen Zeit, auch jeder. Da, ganz gleich in welchen Bereichen er ist. Das ist eine schwierige Aufgabe. Nicht? Man muss da immer bereit sein, anderen zu helfen, immer bereit sein, anderen Wohl zu wünschen. Gut. Ja. wenn ein anderer einen kontrolliert. Weißt du, manchmal ist es wichtig, man sollte da nicht zu... Ich habe das Gefühl, es ist wichtig, wir haben in unserer Bewegung sowas wie eine Art, sagen wir mal, natürliche Achtung, die wir bewahren. Auch alten Menschen gegenüber. Nicht? Eine natürliche Achtung, zum Beispiel in der Brahmanas gegenüber. Und auch älteren Devotis gegenüber, die älter sind als wir. Und wir sollten sich immer mit dem, wenn wir da anfangen, immer den Maßstab rauszuholen, dann will der mich jetzt kontrollieren oder nicht, kann man sich sehr aufhalten. Damit Dinge geschehen kann, ist es einfach wichtig, manchmal einfach Dinge so zu tun, wenn unser Tempelkommandant zu uns kommt, machst du das jetzt bitte, sollten wir ihn nicht gleich unterschieben, er will uns kontrollieren. Oder und so weiter. Sonst kommen wir überhaupt nicht mehr zurecht. Aber wenn wir sehen, dass ein Devoti, vielleicht wenn wir wiederholt den Eindruck haben, der hat da irgendwas gegen mich und will mich irgendwie mit dem Daumen unterkriegen, ist es gut, zu anderen Devotis zu gehen und erstmal fragen, siehst du das auch so? Vielleicht hast du ja hier ein kleines falsches Ego noch mitgebracht von der materiellen Welt, was ich dich ganz verabschieden konnte aufgrund von zeitlichen Fragen nicht und so nicht da ist lass uns Lieder haben es sehr sehr schwierig, wir sollten unsere Lieder unterstützen, das ist ein anderer Punkt, wenn die uns was sagen und es sind gute Lieder, sonst wären die nicht da, dann sollten wir einfach das tun und mich jetzt gleich rausholen. Facilitaten Sie mich jetzt im Augenblick gerade, oder? Ja. Also ich möchte das sagen, ich finde das, was Navina Prabhu gesagt hat über ein Lieder, ist ein sehr, sehr wichtiges Paradigma. Es hat hier Sri Vishnupad wiederholt. Das ist sehr wichtig, das möchte ich auch nicht antasten, diese Sache. Aber es ist auch wichtig, dass wir das balanciert betrachten. Nicht? Damit ist nicht gemeint, dass wir jetzt immer so, ach, kontrolliert er mich? Oder, gut. Dann denke ich, sind wir zu einem natürlichen Ende gekommen. Es ist nice, dass auch die Kamis dazu kommen. Sie sagen, Wahrheit zu finden geht nur durch liebende Erkenntnis, durch diese Haltung, nicht durch Herrschaftswissen und nicht durch Orientierungswissen, was opportunistisch sehr oft ist, sondern, eigentlich sagt damit diese Strömung in der Naturwissenschaft, wir müssen Bhakti-Yoga praktizieren. Srila Prabhupada ki jai.